Der heutige Predigttext befindet sich in 1. Mose, das Kapitel 1, die Verse von 1 bis 5. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag.
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du treu bist, dass du herrschst, dass du der Schöpfer bist und dass du als der Allmächtige, Lebendige durch dein Wort zu uns redest, dass du kein Uhrmacher bist, der sein Werk einmal aufgezogen hat und dann laufen lässt, sondern dass du da bist. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest. Amen. Liebe Gemeinde und nochmal alle, die jetzt uns zuhören, die mit dabei sind über die Videoübertragung, über den Audio-Livestream. 2017 erschien ein Roman unter dem Titel Und Marx stand still in Darwins Garten. Dieser Roman fabuliert über eine Begegnung, die es nie gab, die nie stattgefunden hat, obwohl die beiden Rauschebartträger, also Marx und Darwin, zeitweilig keine 20 Meilen voneinander entfernt gewohnt haben, dort im London des 19. Jahrhunderts. Die Autorin dieses Romans, Ilone Järger, war früher Chefredakteurin der Zeitschrift Natur und sie weiß natürlich, dass Marx dem Darwin ein Gratisexemplar seines Hauptwerkes, das Kapital, gewidmet hat. Und Marx hat es Darwin gewidmet mit den Worten von einem großen Bewunderer. Und Järges arbeitet in ihrem Roman über das Verhältnis der beiden gut heraus, warum Marx sich derart über Darwin gefreut hat. Und dabei legt sie Marx ein Zitat in den Mund, das seine wirkliche Haltung treffend wiedergibt. Auch wenn man Originalzitate von ihm liest, das gibt es wirklich treffend wieder. Da sagt Marx, Darwin hat mit dem Jenseitsgeschwätz ganz formidabel aufgeräumt. Viele Linke hatten die Kirche schon immer gehasst. Aber sie konnten einfach nicht sagen, wie all das, was auf unserem Planeten lebt, entstanden ist. Bis Darwin kam. Er hat die historische Entwicklung in der Natur nachgewiesen und dadurch das Christliche samt dem Jüdischen und dem ganzen übernatürlichen Dreck beiseite gefegt. Er hat uns das Schwert in die Hand gegeben, die Religion zu enthaupten. In dieser Hinsicht ist Darwin ganz famos. Zitat Ende. Mit unserer Predigtreihe bewegen wir uns also auf einem vermienten Gebiet. Denn der Streit darüber, wie die Welt entstand, der Streit darüber, wem auch Sie und ich unser Leben verdanken, ist ja bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Und dabei hat sich unser Bibeltext 1. Mose 1 und die folgenden Kapitel, er hat sich als ein beständiger Unruhestifter erwiesen, weil es offenbar immer noch und immer wieder Zeitgenossen gibt, die diese Verse ernst nehmen und die deshalb den Gläubigen der Gegenseite widersprechen. Und deshalb müssen wir gut verstehen, wie diese Verse gemeint sind. Wir müssen verstehen, mit welchem Anspruch diese Verse auf uns zukommen, was sie uns sagen wollen. Man hat ja immer wieder versucht, den Schöpfungsbericht in den Bereich der Fabel abzuschieben, in den Bereich des Märchens, des Mythos oder etwas höflicher. Man hat gesagt, naja, das ist religiöse Dichtung. Und sogar einige vermeintlich konservative Theologen haben das teilweise mitgemacht. Und die Frage ist aber, ob der Text uns diesen Ausweg wirklich offen lässt. Wer müsste das besser wissen als der Herr Jesus Christus? Also er, der Sohn Gottes, der sich in seiner Lehre ja auch immer wieder auf die Urgeschichte bezogen hat, der immer wieder aus der Urgeschichte auch zitiert hat. Und dabei wurde Folgendes deutlich, zum Beispiel Matthäus 19, da sagt Jesus, und er zitiert direkt aus dem Schöpfungsbericht, habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, der schuf sie als Mann und Frau und er sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus zitiert aus dem Schöpfungsbericht oder Markus 13, Vers 19. Da redet Jesus von einer zukünftigen Katastrophe und er erklärt, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis heute hat es keine derartige Katastrophe gegeben, wie die, die dann sein wird. Also es ist ein ganz normaler Zeitraum von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis heute. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass Jesus selbst ja direkt an der Schöpfung beteiligt war, und das sagt das Neue Testament immer wieder, Johannes 1, Vers 3, Kolosser 1, Vers 16, Hebräer 1, Vers 2, Jesus ist an der Schöpfung beteiligt gewesen. Wenn wir das noch mit berücksichtigen und dann eins und eins zusammenzählen, dann kann man sagen, er muss es ja wissen. Also wenn es einer wissen muss, dann Jesus. Und er hat diese Texte immer als reale Geschichte zitiert. Also, unser Kapitel bietet Informationen zwischen Himmel und Erde. So habe ich heute das Thema formuliert über dieser Predigt, Informationen zwischen Himmel und Erde. Also Informationen, die wir hier auf der Erde quasi aus dem Himmel bekommen, aber auch Informationen, die das Verhältnis zwischen Himmel und Erde verständlicher machen. Halten wir fest, 1. Mose 1 ist ernster gemeint, als das sogar manchen Christen lieb ist. Wir bekommen hier mehr Informationen, als viele gern hätten. Denn einerseits können wir diese Informationen dringend brauchen, um uns und unsere Welt besser zu verstehen. Aber andererseits stürzen uns diese Informationen in Konflikte hinein. Sei es in Konflikte mit unseren Zeitgenossen oder in Konflikte mit unserem Gewissen. Entweder oder. Letzten Sonntag hatten wir nun begonnen mit Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie können das nochmal nachhören über unsere Homepage. Himmel und Erde hatten wir gesehen, meint den gesamten Kosmos, das gesamte Universum. Vers 1 beschreibt den ersten Schöpfungsakt, ausgeführt von einem persönlichen Gott, der seiner Schöpfung souverän gegenübersteht. Und das Wort, das dort für Gott verwendet wird, Elohim, ist ein Pluralwort. Dieses Wort steht nur in der Mehrzahl und es beschreibt durch diese Fülle die Majestät Gottes, seine Hoheit, seine Ehre, seine Überlegenheit, so wie man heute sagt, zu einer Hoheit, eure Majestät, das ist auch Plural, Elohim, der allmächtige Gott. Und wir hatten gesehen, mit diesem ersten Schöpfungsakt schafft Gott die Zeit. Von jetzt an tickt die Weltenuhr. Und das heißt, unser Universum hat definitiv einen Anfang. Es ist nicht ewig. Es hat definitiv einen Anfang. Der klassische Marxismus lehrt das ja bis heute noch anders. Und typisch dafür ist ein verbreitetes Glaubensbekenntnis, das zu DDR-Zeiten dort in den Schulen auch verbreitet wurde. Da heißt es, nachgebildet unserem apostolischen Glaubensbekenntnis, das wir vorhin gesprochen haben, ich glaube an den Menschen, den allmächtigen Schöpfer aller Werke, an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter der Rückständigkeit, auferstanden in unserer Zeit. Zum höchsten Wert erhoben so sein, sodass sie einst richten wird, die lebenden und die toten Völker. Ich glaube an den guten Geist im Menschen, an die eine herrschende Klasse, die Gemeinschaft der Menschen guten Willens, an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. Der Marxismus glaubt an den ewigen Bestand der Materie. Nun, dieses Denken hat auch der Marxismus nicht erfunden. Das gab es schon in den Jahrhunderten vor Christus. Erinnere nur als ein Beispiel an den römischen Philosophen Lukrez. Lukrez, der schon im ersten Jahrhundert vor Christus sagte, Zitat, die Materie besteht seit Ewigkeit, weil aus nichts auch nichts geschaffen werden kann. Die Materie besteht seit Ewigkeit. Lukrez im ersten Jahrhundert vor Christus. Also das ist alles nicht so neu. Und wir hatten gesehen, die Bibel zeigt uns Gott, er schafft spontan. Aus sich heraus. Gott braucht eben kein Material, um daran anknüpfen zu können. Und die Theologen haben diesen Befund genannt Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts heraus aufgrund von Gottes Souveränität. Und dieser echte Anfang des Universums, der wird seit Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie auch von der klassischen Physik ja bestätigt. So, und dann hatten wir gesehen, an dieser Schöpfung müsste eigentlich jeder klar denkende Mensch erkennen können, dass es einen allmächtigen und einen genialen Gott gibt. Das müsste jeder, der noch alle Tassen im Schrank hat, eigentlich sehen können, schreibt Paulus in etwas höflicheren Worten in Römer 1, Vers 20. Und Psalm 19 sagt es gleichermaßen. Und dann hatten wir den Nobelpreisträger Professor Arber aus der Schweiz zitiert, der das auch nochmal bestätigt hat. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Und jetzt, heute, gehen wir den nächsten Schritt miteinander. Die Bibel beschränkt sich nämlich nicht auf diese Basisinformationen von Vers 1, sondern die Bibel wird konkreter. Die Bibel versorgt uns mit weiteren Details. Man könnte geradezu sagen, sie bombardiert uns mit weiteren Details. Informationen zwischen Himmel und Erde. Einige von diesen Details erscheinen uns fremd, andere ganz vertraut. Hören wir nochmal in diese Verse hinein. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser oder über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Halten wir zunächst mal fest, der Bibeltext, und durch diesen Bibeltext redet ja Gott zu uns. Das ist das Zeugnis der gesamten Heiligen Schrift. Das ist auch, was Jesus gesagt hat. Also Gott beschränkt sich nicht darauf, uns das Endergebnis der fertigen Schöpfung mitzuteilen. Hätte er ja auch machen können. Am Anfang sah es so aus. Sondern Gott schildert den Prozess dorthin. Ganz vom Anfang an und dann Step by Step vom ersten bis zum sechsten Tag und dann bis zum siebten Ruhetag. Und das ist der erste von zwei Punkten, den wir festhalten wollen. Und wenn Sie mitschreiben, dann können Sie hiermit beginnen. Erstens, Gott schildert die Schöpfung schrittweise. Das ist unsere erste Beobachtung. Gott schildert die Schöpfung schrittweise. Das heißt, er macht die Schöpfung auch schrittweise. Und er lässt uns im Nachhinein dann hinter die Kulissen schauen. Die Welt steht nicht auf einen Schlag fertig da, wie sich das noch der Kirchenvater Augustin etwa vorgestellt hatte. Augustin dachte, Gott habe die Welt in einem kurzen Augenblick geschaffen, so quasi einmal das Licht eingeschaltet. Und Augustin verkürzt das Sechstagewerk auf den Bruchteil einer Sekunde. Zitat: Sicherlich wurde die Welt erschaffen, zwar nicht in der Zeit, aber doch mit Zeit. Und damit wollte Augustin sagen, die ganze Welt, also einschließlich Erde, Tier, Menschen, die ganze Welt war auf einen Schlag da. Und von da an war auch die 7-Tage-Woche a 24 Stunden da. Es war auf einen Schlag da, aber es war nicht so, dass Gott die erste Schöpfungswoche quasi mitgemacht hätte. Aber die Bibel sagt es uns anders. Es ist dieser erste Punkt. Gott schildert die Schöpfung schrittweise. Und dazu gehört dieser spezielle Zustand von Vers 2. Den wollen wir uns etwas genauer angucken. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe oder Finsternis über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In Vers 1 hatten wir gesagt, Himmel und Erde, der gesamte Kosmos, von Gott gemacht. Und ab unserem Vers hier, ab Vers 2, richtet sich jetzt der Fokus ganz auf diesen irdischen Teil der Welt. Und wir werden gleich noch sehen, warum. Und jetzt wird dieser irdische Teil der Welt zunächst beschrieben mit dem hebräischen Begriff Tohu Wabohu. Und die Erde war Tohu Wabohu. Also in unsere Alltagssprache ist dieser Begriff ja auch eingegangen. Also Sie sprechen von Zeit zu Zeit Hebräisch, um das zu wissen. Und bei uns ist das eindeutig negativ gemeint, ja, im Sinne eines totalen Durcheinanders. Wenn meine Mutter früher in mein Zimmer kam und es war nicht aufgeräumt, dann sagte sie, was für ein Tohu Wabohu ist das denn hier? Negativ. Hier ist es nicht negativ gemeint, sondern erstmal neutral. Was heißt Tohu? Das heißt einfach wüst. Eine Wüstenei, ungestaltet, noch unproduktiv, noch kann hier nichts wachsen, noch ist es nicht lebendig. Das ist quasi ein Raum, der bereitsteht. Tohu. Und Bohu? Bohu heißt so viel wie leer, öde. Also dieser noch nicht strukturierte Raum ist einsam, er ist noch unbewohnt. Die Erde ist noch nicht ausgestaltet. Also was hier in diesem Vers 2 steht, ist wirklich der absolute Ausgangspunkt. Gott schildert die Schöpfung schrittweise. Das ist keine feindliche Situation, und das wird an dieser anderen Formulierung deutlich. Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Es ist überraschend, dass das hier steht, aber das ist wirklich die eindeutig beste Übersetzung. Für die Wörter, die dort stehen, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Die Bibel schildert das ja so, die Finsternis war über der Tiefe, damit ist auch das Wasser gemeint. Und dann nochmal der Begriff Wasser am Ende von Vers 2. Das ist hochinteressant. Wir müssen uns die Erdoberfläche wie einen großen Ozean vorstellen, mit Wasser bedeckt. Und Gottes Geist schwebte darüber, sagt Dieser Vers schweben kann man übrigens auch übersetzen mit beschützen. Das Wort gibt es nochmal im 5. Buch Mose. Und dann werden Sie es gleich sehen. Da wird das gesagt über einen Adler, der seine Jungen beschützt. Da wird Gott mit einem Adler verglichen. 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt. Das ist das gleiche Wort. Über ihnen schwebt. So breitet er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Also so nahm Gott seinen Sohn Israel gewissermaßen. So, und das steht hier. Das heißt, ganz am Anfang ist Gott da, sein Geist schwebt, sein Geist ist schützend über diese Ausgangsschöpfung. Gott ist nah an seiner Schöpfung dran, mit seinem Geist. Und vom Neuen Testament her erkennen wir darin auch den Hinweis, dass der dreieinige Gott schon an der Schöpfung beteiligt ist. Hier ist also noch nicht ausdrücklich die Trinität gelehrt. Aber wir wissen, dass Jesus dabei war. Hebräer 1, Johannes 1, Kolosser 1. Wir wissen, dass Gott der Vater mit diesem Ehrennamen Elohim hier präsent ist. Und wir sehen hier auch den Geist Gottes, den Heiligen Geist, beteiligt. Was lernen wir hier? Gott hat die Hand an seiner Schöpfung, um sie zu beschützen, wie ein Adler seine Kinder beschützt. Um sie zu beschützen und um diesen Ort dann zu gestalten und zu vollenden. Deshalb kommt das später nochmal vor in dieser Verheißung in Jesaja 45, Vers 18. Gott hat die Erde nicht als Tohu geschaffen. Gott hat die Erde nicht geschaffen, um sie wüst und leer zu lassen. Das war nicht das Endziel. Sondern Gott hat die Erde geschaffen, um sie dann zu gestalten und zu füllen. Und das ist hochspannend. In den sechs Tagen, die nun begonnen haben, wird dann zunächst das Ungestaltete gestaltet, also das Tohu gestaltet. Und dann das Leere gefüllt werden, das Bohu gefüllt werden. Man kann das wirklich präzise zeigen. Die ersten drei Tage beantworten das Tohu. Sie sorgen für die Gestaltung der Welt, für die Struktur. Und die Tage 4 bis 6 beantworten die Frage, die durch das Bohu gestellt wird. Sie sorgen nämlich für die Füllung. Hier der Beweis. Tag 1, Scheidung von Licht und Finsternis. Tag 2, Scheidung von Wasser und Atmosphäre, also atmosphärischem Himmel, Luft, wenn Sie so wollen. Tag 3, Bereitung der fruchtbaren Erde. Nach dem dritten Tag ist die Erde gestaltet, ist sie strukturiert, ist sie nicht mehr Tohu. Und dann wird die Erde in der gleichen Reihenfolge gefüllt. 1, Scheidung von Licht und Finsternis. Tag 4, die Lichtträger des Tages und der Nacht kommen dazu. Tag 2, Scheidung vom Wasser und atmosphärischem Himmel. Tag 5, die Fische und die Vogelwelt kommen dazu, um das Wasser zu füllen und den Himmel zu füllen. Also den atmosphärischen Himmel. Tag 3, die Bereitung der fruchtbaren Erde. Tag 6, die Landtiere und der Mensch kommt dazu, um diese fruchtbare Erde nun zu füllen und zu bewahren. Und damit kann man sagen, nach dem dritten Tag ist die Welt strukturiert und nicht mehr Tohu. Und nach dem sechsten Tag ist die Welt gefüllt und nicht mehr Bohu. So realisiert der Schöpfergott höchstpersönlich, schrittweise seinen genialen Plan. Und das zeigt uns dieses Kapitel. Und in diesem Kontext ist dann klar, dass der dritte Begriff hier in Vers 2, nämlich die Finsternis war über der Tiefe, dass das auch völlig unter Gottes Kontrolle steht. Das ist nichts Negatives, nichts Bedrohliches. Tiefe, der Begriff, der da im Hebräischen steht, Tohum, der beschreibt die mit Wasser bedeckte Erdoberfläche. Und es ist doch auffällig, dass in diesem Vers zweimal die Bedeutung des Wassers betont wird. Einmal mit dem Begriff Tiefe und dann nochmal mit dem Begriff Wasser selbst. Und jetzt überlegen Sie mal, daran haben die Astronauten uns erinnert. Wenn sie von der Erde als dem blauen Planeten sprachen, ja, 2/3 der Erdoberfläche roundabout sind immer noch mit Wasser bedeckt. 2/3 der Erdoberfläche, das meint Psalm 104, wenn er das so in dichterischer Sprache sagt, Psalm 104, Vers 5 und 6, der du das Erdreich gegründet hast, es bleibt immer und ewiglich. Dann Vers 6, mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide und die Wasser standen über den Bergen. Apollo 8, 1968, haben bei ihrem Raumflug eine überraschende Idee gemacht, mit der sie nicht gerechnet hatten. Sie sollten ja den Mond fotografieren und sie waren plötzlich so fasziniert davon, wie man die Erde sah und wie man sie fotografieren konnte. Sie haben das so formuliert, sie sahen plötzlich die Erde hinter der Oberfläche des Mondes aufgehen. Und dann entstand dieses berühmte Bild von dem blauen Planeten Erde, 1968. Und 7 Jahre vorher, Juri Gagarin, der man gerade 108 Stunden für die erste Umrundung der Erde gebraucht hatte. Und als Juri Gagarin irgendwo in der Nähe der Wolga landete, brachte er einen neuen Begriff für die Erde mit und er nannte sie den blauen Planeten. Das hat Juri Gagarin eigentlich zum ersten Mal sogar gesagt. So, das ist gewissermaßen das Überbleibsel von diesem Urzustand in Vers 2. Diese markante Bedeckung der Erde mit Wasser. Und ganz am Anfang war es noch gehüllt in Finsternis, wie wir hier lesen. Die Finsternis ist auch ein Teil von Gottes guter Schöpfung zunächst. Die Finsternis wird von Gott in Vers 5 mit Namen genannt. Gott nannte die Finsternis Finsternis und das Licht Licht. Und wenn Gott jemandem einer Sache einen Namen gibt, dann ist das wie ein Gütesiegel. Und übrigens kann auch die Finsternis einen heiligen Ort beschreiben, in dem Gott sich verbirgt. Psalm 18, Vers 12. Gott kann auch manchmal von sich sagen, dass er in der Finsternis wohnt. Also, die Finsternis wird dann getrennt von dem Licht, Schritt für Schritt. In der wirklichen Schöpfung ist hier nichts Bedrohliches. In den altorientalischen Mythen, da wird es dann ganz anders dargestellt. Da wird beispielsweise das Wasser beschrieben wie ein Gegengott. In dem Mythos Enuma Elish etwas, ein babylonisches Schöpfungsmythos. Da ist das Wasser wie eine Gegengottheit, gegen die der schöpfende Gott dann ankämpfen muss. Das ist hier völlig anders. Es ist völlig unmythisch. Es ist ganz real beschrieben. Also das ist das Erste, was hier aufleuchtet. Gott schildert die Schöpfung schrittweise, sukzessive. Und deshalb erfahren wir von diesem Ausgangszustand, Vers 2, zugegeben, das wirkt etwas bizarr auf uns, dieses Szenario. Aber deswegen werden wir dann auch Schritt für Schritt durch die folgenden 6 Tage geführt. Und wir sehen dann, wie in 1 bis 3 Gott die verschiedenen Schöpfungsbereiche gestaltet und strukturiert und wie er dann in Tag 4 bis Tag 6 die Erde füllt und dem Menschen schließlich zur Verwaltung überträgt. Und die Botschaft, die darin klingt, ist sehr eindeutig und sehr laut. Der allmächtige Schöpfer wendet sich unserer Welt wirklich zu. Er bleibt nicht fern. Er wirkt durch sein schöpferisches Reden. Er spricht die Welt direkt ins Dasein. Er legt, wir könnten sagen bildlich, er legt Hand an, im Detail. Er ist wirklich da. Sein Geist schwebt über den Wassern. Er engagiert sich persönlich. Er kommt hautnah. Unsere Welt ist eine Handarbeit Gottes. Deswegen sagt Psalm 8, Vers 4, wenn ich sehe die Himmel, das Werk deiner Finger. Du hast immer noch die Finger dran. Du hast es gemacht. Und Gottes zupackende Hand kann niemand diese Schöpfung entreißen, wie es dann Hiob 12 in den Versen 8 bis 10 bezeugt. Er sagt, die Schöpfung ist in der Hand Gottes. Also wir müssen das ganz klar sehen. Gott ist zwar unabhängig von dieser Welt, Gott steht seiner Schöpfung souverän gegenüber, aber Gott ist zugleich involviert in diese Welt. Er ist beteiligt, er ist dabei, er legt Hand an. Keinem von uns ist Gott fern. Und wenn Sie das verstehen, dann werden Sie noch mal viel besser verstehen, was Paulus auf dem Areopag gemacht hat. Wie Paulus dort der versammelten athenischen Philosophenschar die Botschaft der Schöpfung präsentiert hat in Apostelgeschichte 17. Wollen wir nur ganz kurz hinschauen. Apostelgeschichte 17. Und nochmal, dort in Athen kannten die auch ihren Lukrez. Die kannten auch ihren Demokrit. Die kannten auch ihren Epikur. Und all diese Vorsokratiker, die gesagt haben, die Materie ist ewig und alles ist aus dem Wasser gekommen und aus der Materie entstanden. Die kannten das genauso, wie das in den Leipziger Schulen verteilte materialistische Glaubensbekenntnis. So, und was hat Paulus gemacht? Er hat von dem Schöpfer geredet. Apostelgeschichte 17, Vers 24, da sagt er, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Und dann hat er gesagt, dieser Gott hat sich nicht in irgendwelche Tempel zurückgezogen und er hat es auch nicht nötig, dass ihm irgendwas hinterherträgt, sondern der legt selbst Hand an. Paulus sagt, da er doch selber jedermann Leben und Oden gibt Und weiter, Vers 26. Er hat aus einem Menschen, also aus Adam, das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und damit sie, Vers 27, Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten und für wahr, er ist nicht ferne einem jeden von uns. Das ist genau die Botschaft. Paulus sagt, Gott hat Hand angelegt, er hat die Welt wirklich gemacht und deswegen wissen wir, er ist nicht ferne. Genau die Botschaft, 1:1 Genesis 1 angewendet. Und dann fügt er noch ein damals bekanntes Zitat von Epimenides hinzu und er sagt, er hat es geahnt, als er gesagt hat, denn in ihm leben und weben und sind wir. Du kannst Gott nicht entkommen. Du kannst alle möglichen Theorien über die Entstehung des Universums glauben und propagieren möglicherweise, aber du kannst Gott nicht entkommen. Denn er ist dran an dieser Welt, er ist der Herr, er ist der König und dieser reale Schöpfer ist da auf der Matte dieser Welt. Und es gibt nur einen Ort, sagt Paulus dann weiter, wo du Frieden mit ihm bekommst und das ist der auferstandene Jesus Christus. Das ist das Erste. Die Art und Weise, wie Paulus hier in Athen von der Schöpfung predigt, ist die 1:1 Anwendung von Genesis 1. Gott schildert die Schöpfung schrittweise. Und dann das Zweite. Und dann haben wir es geschafft für heute. Das Zweite, was wir hier sehen, Gott schuf unsere natürliche Wirklichkeit. Das ist der zweite Punkt. Gott schuf unsere natürliche Wirklichkeit, von der wir immer sagen, diese normale Welt der Tische und Bänke. Natürlich sind Bänke und Tische Kultur, aber sie sind auch aus irgendwelchen Materialien gemacht, teilweise auch aus Holz, das sich dann letztlich wieder der Schöpfung verdankt. Sie wissen, was ich meine. Gott schuf unsere natürliche Wirklichkeit. Denn diese Verse hier, die reden ja nicht nur von fremden Dingen, von dieser Tiefe, des Wassers, von der Finsternis, von dieser absoluten Anfangssituation, sondern sie reden auch von Vertrautem. Vers 5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das kennen wir. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das kennen wir, Tag und Nacht. Heute Abend werden sie irgendwann ins Bett gehen, morgen früh wieder aufstehen. Wir kennen den Morgen und den Abend. 52 Mal im Jahr durchlaufen wir die gleiche 7-Tage-Woche, die Gott eingeführt hat, als er die Welt erschuf. Verstehen Sie, das ist unsere natürliche Wirklichkeit. Leider vielfach verzerrt, weil eben zwischen Genesis 1 und 2 und uns noch Genesis 3 liegt, mit all den katastrophalen Konsequenzen, die Adam und Eva mit ihrer Sünde angerichtet haben. Ja, aber der Sündenfall konnte nicht alles kaputt machen. Dafür war die Schöpfung einfach zu stark und Gott zu treu. Und es war nach dem Sündenfall, am Ende der Sintflut sogar, da war also noch diese ganze traurige Truppe zu Noahs Zeiten, die kam auch noch dazwischen, und das Gericht der Sintflut. Es war danach, dass Gott versprochen hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Tag und Nacht, 1. Mose 8,22. Und den Regenbogen, den widmet Gott danach. Nämlich in Kapitel 9 zu einem Zeichen seiner Schöpfertreue, dass er sagt, dieser Regenbogen, den ihr seht in bestimmten Situationen, der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein, dass ich die nie mehr durch eine Sintflut vernichten werde. Verstehen Sie, Gott schuf unsere Wirklichkeit. Das ist die zweite Entdeckung. Und wie ernst Gott diese Wirklichkeit nimmt, das zeigt sich daran, dass der Fokus des Schöpfungsberichts ab Vers 2 sich eben auf diese Erde richtet. Manche Zeitgenossen geben sich ja besonders demütig und besonders bescheiden, wenn sie dann unter Verweis auf die Größenverhältnisse im Universum die Bedeutung dieser Erde herunterspielen. Auch einer der Astronauten von Apollo 8 hat das dann später so gesagt, Bill Anders, die Erde ist winzig. Ein unbedeutendes Sandkorn im Universum. Und er hat hinzugefügt, je früher wir bemerken, dass wir nur eine zufällige Spezies auf einem zufälligen Planeten in einem riesigen Universum sind, desto eher werden wir darauf kommen, dass wir längst nicht so wichtig sind, wie wir immer glauben. Der glaubt immer noch an Zufall nach allem, was er da gesehen hat. Und das klingt sehr bescheiden, was er da sagt. Aber der Schöpfer gewichtet das anders. Der Schöpfer konzentriert seine ganze Aufmerksamkeit hier auf seinen blauen Planeten. Warum? weil er den blauen Planeten in einzigartiger Weise herausgehoben hat aus dem gesamten Kosmos. Machen wir uns das mal klar. Und Gott hat diesen blauen Planeten dadurch herausgehoben aus dem gesamten Kosmos, dass er ihn persönlich betreten hat. Verstehen Sie? Warum hat er ihn betreten? Weil hier die Wesen leben, die er zu seinen Ebenbildern geschaffen und berufen hat, uns Menschen. Und deswegen ist diese Erde höchst bedeutsam. Deshalb ist die Existenz dieser Welt höchst bedeutsam. Deshalb ist deine Existenz für diesen Schöpfergott höchst bedeutsam. Gott schuf unsere natürliche Wirklichkeit. Und das hat enorme Konsequenzen. Darum ist etwa für unsere Erforschung dieser natürlichen Wirklichkeit, also das, was wir gemeinhin Wissenschaft nennen, ist es unbedingt relevant, das Konzept des Schöpfers zu kennen, zu berücksichtigen. Und jetzt müssen wir einen wichtigen Punkt klar machen, der in der Debatte immer wieder kommt. Man hört ja immer wieder den Einwand, naja, 1. Mose wolle ja gar keine Aussagen darüber machen, wie und auf welchem Wege die Welt entstanden sei. Das ist ja gar nicht beabsichtigt, es handele sich nur um ein religiöses Bekenntnis, dass sich alles Leben irgendwie Gott verdanke. Aber was die konkreten Sachverhalte angehe, da solle man doch mit den biblischen Aussagen etwas zurückhaltend sein, wenn nicht ganz darauf verzichten. Hören Sie häufig. Und wohin dieser Rückzug geführt hat, das zeigen die weltanschaulichen Attacken zum Beispiel eines Richard Dawkins, der ja immer als großer Wissenschaftler gefeiert wird. Aber was Dawkins uns in der Regel präsentiert, unabhängig von seinen Fachaussagen, das ist seine atheistische Religion. Und Dawkins präsentiert uns normalerweise seine atheistische Religion, aber nicht als Religion, sondern als Wissenschaft. Und viele Leser durchschauen das nicht und das müssen sie verstehen. Ein Zitat von Dawkins. Wer ist der Mensch? Wie beschreibt er den Menschen? Er sagt, der Mensch ist eine von einem kurzlebigen Verband langlebiger Gene gebaute Überlebensmaschine. Also jetzt wissen Sie, was Sie sind. Sie sind Überlebensmaschine, aber das ist nur kurzlebig. Ja? Der Verband, die Gene sind langlebig, aber dass die bei Ihnen zusammen sind, das ist nur kurzlebig. Und dann fährt Dawkins fort in einem Universum blinder physikalischer Kräfte, das von nichts anderem geprägt ist, außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Zitat Ende. Also dieses Universum ist von nichts anderem geprägt, als von blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit, gesprochen im Namen der Wissenschaft, aber durchdrungen von lauter religiösen, weltanschaulichen Dogmen. Und sobald wir die großen Zusammenhänge überlegen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, kommen wir von diesen Fragen gar nicht weg. Die Bibel will sich aber zu konkreten Fragen unseres Weltverständnisses äußern. Sie macht das einfach. Denn ihr Anspruch ist, dass Gott unsere natürliche Wirklichkeit geschaffen hat. Und wenn Gott diese natürliche Wirklichkeit geschaffen hat, mit der sich auch die Naturwissenschaft befasst, dann dürfen wir auch erwarten, dass er sich dazu äußert. Warum soll er sich da einen Maulkorb geben? Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar und ich möchte das hier auch mal öffentlich sagen, für den Dienst der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die wirklich seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag leistet. Einen wichtigen Beitrag sowohl zur wissenschaftlichen Hygiene als auch zur Stärkung unseres Glaubens. Bei der Studiengemeinschaft haben sich Wissenschaftler aus naturwissenschaftlichen und auch aus historischen Disziplinen zusammengeschlossen. Aktueller Vorsitzender ist Professor Henrik Ulrich, er ist Mediziner. Und sie schreiben über ihr Selbstverständnis Folgendes. Ich zitiere einfach mal daraus. Ich stelle die Homepage nochmal, vermerke ich nochmal, ab heute Abend etwa finden Sie das über meine Homepage und da finden Sie noch weitere Angaben dazu. Sie schreiben. Selbstverständnis. Die Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen vertreten die biblische Schöpfungslehre. Wir vertrauen Jesus Christus als Sohn Gottes und der Bibel als Wort Gottes an den Menschen. Das Verständnis des Menschen als Geschöpf Gottes und des ganzen Kosmos als Schöpfung betrifft nach unserer Überzeugung auch alle Wissenschaften, die sich mit dem Menschen und mit der ganzen Schöpfung und ihrer Geschichte befassen. Also, Sie sagen, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann können wir das nicht ausblenden bei unserer Forschung. Und das hat dann Folgen für Ihre Vorgehensweise. Nochmal ein Zitat zu Ihrem methodischen Ansatz. Sie schreiben, die biblischen Schilderungen der Urgeschichte im Buch Genesis, also das, was wir hier studieren, werden als historisch zuverlässig betrachtet. Das heißt, sie werden nicht nur theologisch verstanden, sondern auch als zwar nicht detaillierte, aber allgemeinverständliche, wirkliche Beschreibungen grundlegender Ereignisse der Schöpfung und der Urzeit. Das müssen Sie alles wie Nescafé auflösen, ist natürlich sehr dicht formuliert. Aber ich sage es nochmal, Sie gehen davon aus, die Bibel beschreibt Wirklichkeit. Und dann fahren Sie fort, es handelt sich um Texte, die auch bezüglich ihrer Aussagen über die Natur zutreffend sind. Aber es sind keine naturwissenschaftlichen Texte, also mit spezifischer Fachsprache. Und dann weiter, auf der Grundlage eines theologisch-heilsgeschichtlichen Verständnisses der gesamten Bibel wird versucht, naturwissenschaftliche Daten, welche die Herkunft der Welt und des Lebens betreffen, im Kurzzeitrahmen der biblischen Urgeschichte zu deuten. Dieses Verständnis der biblischen Schöpfungstexte entspricht für Vertreter der biblischen Schöpfungslehre am ehesten der Aussageabsicht der Urgeschichtstexte. Zitat Ende. Also wir lösen das nochmal auf. Sie sagen, wenn man den Wortsinn, wenn man die Aussageabsicht dieser Genesis-Texte ernst nimmt, und ich sage Ihnen, das ist die Aufgabe einer seriösen Exegese, den Wortsinn dieser Texte erstmal ernst zu nehmen, dann wollen diese Texte, also auch das, was wir hier studieren, dann wollen sie so verstanden werden, dass die Urgeschichte sich in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen abgespielt hat. Die nennen das Kurzzeitrahmen. Und sie sagen, wir deuten die Befunde in einem Kurzzeitrahmen. Und jetzt wird es spannend. Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Damit stehen wir jetzt vor der brisanten Frage, unsere letzte große Aufgabe für heute, was der biblische Schreiber hier mit dem Begriff Tag meint. Yom. Im Hebräischen. Und wir sind immer noch bei Punkt 2. Gott schuf unsere natürliche Wirklichkeit. Das heißt auch, Gott schuf unseren 24-Stunden-Tag. Das heißt, Gott schuf unsere 7-Tage-Woche. Und es hat ja immer wieder ideologisch Versuche gegeben, diesen Wochenrhythmus zu ändern im Rahmen der russischen Revolution. Und all diese Versuche, diesen 7-Tage-Rhythmus zu ändern, sind kläglich gescheitert. Und Sie wissen nun natürlich, dass die Evolutionslehre einen völlig anderen Zeitrahmen für das Entstehen und also folglich auch für das Alter unserer Erde voraussetzt und propagiert. Wenn Sie im Internet nachlesen, können Sie zum Beispiel folgende Angaben finden. Wie lange gibt es die Welt? Dann steht da, vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entzündete sich das Material eines jungen Sterns. Die Sonne entsteht, dann unser Sonnensystem und damit auch die Erde. Eine Wolke aus Gas und Staub formt den Grundkörper. So finden Sie das. Etwa auf der Homepage planetwissen.de 4,6 Milliarden Jahre. Kein Konjunktiv, also es könnte so sein, keine Relativierung, das wird einfach so gesagt. Und dann können Sie weiter gucken, jetzt sind Sie gespannt. Wann begann die Evolution? Und da heißt es dann, vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren entwickelte sich das Leben auf der Erde, doch erst vor 6 Millionen Jahren begann ganz allmählich die Entwicklung des Menschen. Klimaveränderungen und wechselnde Umwelteinflüsse zwangen den Frühmenschen, sich immer weiter anzupassen. Zitat Ende. Nun, einige nachdenkliche Menschen werden sich bei diesen Zahlen fragen, wie man über einen vermeintlich so lange zurückliegenden Zeitraum derart sichere, unhinterfragbare Aussagen machen kann. Das ist nicht gerade wissenschaftlich. Das ist nun wahrlich nicht. Und jetzt setzen wir dagegen den Kurzzeitrahmen der biblischen Urgeschichte. Der geht aus von einer Größenordnung, wonach die Welt nicht älter ist als roundabout 10.000 Jahre. Und das ist der Gegensatz. Und wir haben auch eine Vorstellung davon, wie viele Forschungsgelder in die Begründung der ersten Annahme gesteckt werden, dass es sich um 4,6 Milliarden Jahre bzw. 6 Millionen Jahre handelt, als es dann mit der Entwicklung des Menschen losging, wie viele Schöpfungsgelder in die Stützung dieser These gestellt werden und wie viele Schöpfungsgelder in die Erforschung der anderen Annahme gesteckt werden. Man könnte grob sagen, die einen kriegen alles und die anderen kriegen nichts. Von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Die einen kriegen alle Lehrstühle, alle Forschungsgelder, alle Publikationsmöglichkeiten. Ja, und dadurch entsteht natürlich dieser Druck, den wir alle kennen. Und dieser Druck hat viele Bibelausleger dazu motiviert, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie man diese großen Zahlen, die den Mainstream bestimmen, wie man die auch in dem biblischen Bericht irgendwie unterbringen kann. Also wie man an dem biblischen Bericht festhalten kann und trotzdem die großen Zahlen irgendwie mitnehmen kann. Und ein solches Beispiel will ich Ihnen nur kurz sagen. Das ist die sogenannte Restitutionstheorie. Von frommen Leuten überlegt. Sie haben versucht, zwischen Vers 1 und Vers 2 ein Ereignis einzubauen, wonach die vollständige Schöpfung von Vers 1 dann zunächst mal vom Teufel korrumpiert wurde und Gott darauf mit einem durchgreifenden Gericht geantwortet hat. Also Vers 1, sagen Sie, war sozusagen die prähistorische Schöpfung mit den meisten Lebensformen, Mensch möglicherweise noch nicht, aber dann war die Welt mit den Tieren und so weiter da. Vers 2, sagen Sie, ist dann das Ergebnis von Gottes Gericht. Und Sie übersetzen das anders. Das kann man so übersetzen vom Verb her. Und die Erde wurde wüst und leer, machen die daraus. Und mit wurde wüst und leer meinen Sie, sie wurde von Gott gerichtet und ganz schrecklich. Und mit Vers 3 beginnt dann nach dieser These quasi ein zweiter Versuch. Ein zweiter Versuch in realen 6 Tagen. Dann macht es Gott gewissermaßen nochmal und dann klappt es. Nun, bei diesem Modell hat man die Möglichkeit, irgendwo zwischen Vers 1 und Vers 2 einen riesig großen Zeitraum anzusetzen, in dem die Erde verwüstet war. Und wegen dieser Lücke nennt man das auch Lückentheorie oder eben Restitutionstheorie, weil Gott die Erde richtet und dann wieder einsetzt. Dieser Versuch ist gut gemeint, aber er erfordert doch ein hohes Maß an Willkür im Umgang mit dem Text. Ganz kurz. Also für diesen behaupteten Vorgang, ja, prähistorischer Aufstand, Gericht und dann nochmal von vorne, gibt es nirgendwo einen biblischen Beleg. Es gibt nirgendwo einen biblischen Beleg, der uns in dieser Weise zwingen würde, Tohu Wabohu hier negativ zu bewerten. Dann, Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut, bezieht sich offensichtlich auf die gesamte Schöpfung. Aber noch wichtiger ist Folgendes. Paulus lehrt in Römer 5 ausdrücklich, dass Tod und Elend erst durch die Sünde von Adam in die Welt kam. Und Adam war zum Zeitpunkt von Vers 1 noch gar nicht geschaffen. Also wer sozusagen bevor Adam geschaffen war, schon die Existenz von Sünde behaupten will, befindet sich im krassen Gegensatz zu Römer 5 und zur gesamten biblischen Heilsgeschichte. Und deswegen muss man ganz deutlich sagen, ein wörtliches Verständnis des Textes wird dieser Restitutionstheorie immer widersprechen und sie zurückweisen müssen. Also da bekommen wir die Milliarden Jahre auch nicht unter. Und es gibt noch viele Versuche, die biblischen Zeitangaben irgendwie mit der Vorstellung einer sehr alten Erde zu versöhnen. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, denn wir haben in diesem Kapitel ja noch 5 weitere Tage, von denen es dann heißt, so weit aus Abend und Morgen der erste, zweite, dritte Tag und so weiter. Wir kommen nochmal darauf zurück. Aber ich will noch sagen am Ende, was der natürliche Wortsinn hier nahelegt. Der natürliche Wortsinn legt nahe, dass ein Wochentag dann abgeschlossen ist, wenn die Nacht vorbei ist. Müssen Sie sich so vorstellen. Der erste Schöpfungstag ist ja nach vorne nicht so einfach abzugrenzen. Da ist ja noch die erste Phase mit der Finsternis. Aber wenn wir versuchen, uns so nah wie möglich an dieser Formulierung festzuhalten, nannte das Licht Tag und die Finsternis nicht Nacht, da war das Abend und Morgen der erste Tag. Und das ist unsere einzige Chance, die wir haben. Dann folgt daraus Folgendes. Der erste vollständige Tag beginnt mit der Erschaffung des Lichtes. Und er dauert noch gewissermaßen die anschließende Nacht hindurch bis zum Morgengrauen. Und deshalb gehören Abendeintritt und Morgendämmerung noch zum vorangehenden Tag. Da ward aus Abend und Morgen Tag 1. So, und dann beginnt der zweite Tag. Es wird hell, der Tag läuft und irgendwann tritt dann der Abend ein, bis zur Abenddämmerung, die Nacht, die Morgendämmerung. Da ward aus Abend und Morgen ein zweiter Tag. Und so geht's weiter. Dann wird es wieder hell, dritter Tag beginnt, bis zum Abend. Aus Abenddämmerung und Morgendämmerung ein dritter Tag. Und erst am vierten Tag kommen dann die Lichtträger dazu. Und die Lichtträger, die Gott dann gewissermaßen installiert, die übernehmen dann die Regie, was den Rhythmus der Zeiten angeht. Das werden wir uns noch genauer anschauen. Fazit. Wenn wir diese Verse wirklich beim Wort nehmen, dann folgt daraus wirklich, dass wir in Genesis 1 von normalen kalendarischen Tagen ausgehen müssen. Und dass die Schöpfungswoche wirklich eine echte Woche war. So schreibt es übrigens Karl Friedrich Keil in seinem berühmten Genesis-Kommentar. Er sagt, Zitat, wir haben diese Tage für einfache Erdentage zu halten, nicht für Zeiträume von unberechenbarer Dauer. Und er fügt hinzu, die Umdeutung der Schöpfungstage in Perioden lässt sich exegetisch nicht rechtfertigen. Ebenso finden wir es zum Beispiel bei dem berühmten jüdischen Exegeten Benno Jakob und auch bei dem aktuellen deutschen Alttestamentler Walter Hillebrands. Walter Hillebrands hat dazu übrigens ein sehr gutes Thesenpapier veröffentlicht, das Sie auch ab heute Abend auf meiner Homepage finden, unter dem Titel »Wie lang waren die Schöpfungstage?« Und er weist das nochmal nach, auch mit vielen Literaturangaben an einer gründlichen Untersuchung des hebräischen Begriffs Yom. Warum, fragen wir zum Schluss, sind diese Einzelheiten so wichtig? Warum müssen wir diesen Weg so kleinschrittig miteinander gehen? Manche Passagen werden wir schneller durchschreiten können, bei anderen müssen wir uns etwas länger aufhalten. Warum? Weil Gottes Text den Anspruch erhebt, über diese unsere natürliche Wirklichkeit zu reden. Darum müssen wir das machen. Gott sagt, hey, die Welt, in der du lebst, kommt aus meiner Hand. Ich habe sie erschaffen. Ich weiß, wie diese Welt richtig funktioniert. Ja, der Sündenfall hat viel verbogen, aber es ist trotzdem noch meine Welt. Und verstehen Sie, hier in diesen Versen, das ist unsere feste Überzeugung, redet der lebendige Gott mit uns darüber. Er redet mit uns darüber, wie diese Welt ist. Wie diese Welt ist und wie wir in dieser Welt klarkommen, darüber redet er mit uns. Er redet über unser Zeitverständnis, er redet über unser Menschsein, er redet über unsere Sexualität, er redet über unsere Sinnfragen, er redet über unsere Schuld. Darüber redet er hier. Und für uns alle kommt es nun darauf an, dass wir ihm begegnen, dass wir ihm in seinen Texten begegnen, dass wir seine Stimme hören, dass wir sein Konzept verstehen. Warum? Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir uns früher oder später dem Denken und dem Menschenbild und dem Weltbild anpassen, das andere Herren und andere Herrschaften um uns herum verbreiten. Wir sind kein unbeschriebenes Blatt. Und wenn wir Gottes Wahrheit nicht verstehen und akzeptieren, dann werden wir geprägt werden von anderen Anschauungen anderer Herren. Information zwischen Himmel und Erde. Gott hat einen Weg gebahnt, um uns hier auf dieser Erde authentische Informationen aus seinem Himmel zukommen zu lassen. Und dieser Weg ist die Bibel und jeder Text ist ernst gemeint. Schreiben Sie sich das bitte irgendwo ganz groß an den Anfang Ihrer Bibel. Jeder Text ist ernst gemeint. Und er sagt uns, wie er verstanden werden will. Die Lieder in der Bibel sagen uns, dass sie als Lieder verstanden werden wollen. Die Gleichnisse in der Bibel sagen uns, dass sie als Gleichnisse verstanden werden wollen. Und die Geschichtstexte in der Bibel zeigen uns, dass sie als Geschichtstexte verstanden werden wollen. Und darum müssen wir alles versuchen, um diese Texte richtig zu verstehen, um Gott zu verstehen. Obwohl wir natürlich genauso irrtumsfähig sind und fehlbar sind wie viele Menschen auch. Und deswegen brauchen wir auch die Beratung untereinander. Wir müssen uns gegenseitig dabei helfen, diese Texte zu verstehen. Wir müssen gute Literatur austauschen. Wir müssen uns gegenseitig dabei unterstützen. Nur die Bibel ist unfehlbar, nicht unsere Auslegung. Nur die Bibel ist unfehlbar. Und trotzdem hat Gott versprochen, dass er uns trotz unserer Begrenztheit nahe ist und dass er uns auf seinen Wegen führen will und dass er uns helfen will, das zu verstehen. Und heute konnten wir das hoffentlich an diesen beiden Punkten sehen. Ich sage sie nochmal. Erstens, Gott schildert uns seine Schöpfung schrittweise. Er nimmt uns da richtig mit hinein. Und zweitens, Gott schuf unsere natürliche Wirklichkeit. Und deswegen haben Christen gute Voraussetzungen, gute Naturwissenschaftler zu werden. Und deswegen wissen wir, warum unsere Tage 24 Stunden dauern. Das ist kein Zufall. Das hat er so gemacht. Und da wird er uns auch durchtragen. Nächste Woche müssen wir dann nochmal über das Licht sprechen, das Gott an diesem ersten Schöpfungstag gemacht hat. Das hat zutiefst mit seinem Wesen zu tun. Und vielleicht schaffen wir dann auch noch den zweiten Schöpfungstag. Das sind nur drei Verse, ich will es nicht versprechen. Aber als ich gestern so im letzten Teil der Predigtvorbereitung angekommen war und merkte, dass wir das mit dem Licht heute zeitlich nicht mehr schaffen würden, auch nicht, wenn ich in Lichtgeschwindigkeit gepredigt hätte. Als das irgendwann klar wurde, da habe ich mich gefragt, wie können wir diesen Trost, der in diesem Licht steckt, trotzdem mit in die Woche nehmen? Und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Wie können wir das trotzdem mitnehmen? Und da wurde mir Folgendes nochmal klar. Der wichtigste Strahl dieses Lichtes ist in einem bekannten neutestamentlichen Vers zusammengefasst, nämlich in Johannes 8, Vers 12. wo der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also das heißt, wer sich zu mir hinflüchtet, wer sein Leben an mich hängt und mir anvertraut, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das heißt, er wird nicht wandeln in der Finsternis seiner Hoffnungslosigkeit. Er wird nicht wandeln und stecken bleiben in der Finsternis seiner Trauer. Er wird nicht stecken bleiben in der Finsternis seiner Sinnlosigkeit und nicht seiner Todesverfallenheit und nicht seiner Schuld. Wer zu Jesus kommt, er wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das Licht von Jesu Vergebung, das Licht von Jesu Rettung. Das sagt der Schöpfer des Lichtes, der am ersten Schöpfungstag mit dabei war. Johannes 8, Vers 12, dass er jedes noch so finstere und jedes noch so traurige und verzweifelte Menschenleben mit seinem Licht hell machen kann. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich bin der stärkste Strahl, in dem Gottes ewiges Licht in dein Leben kommen will. Und so souverän, wie er die Finsternis über der Tiefe mit strahlendem Licht durchbrochen hat, so souverän kann er jederzeit mit seinem Licht in dein Herz hineinfahren und alles gut machen. Wie leicht geben wir uns mit matten Funzeln zufrieden oder mit künstlichen Taschenlampen, so wie es unsere italienischen Missionare Thomas und Rebecca in San Sepolcro neulich erlebt haben. Und mit ihrem Erlebnis möchte ich schließen. Sie berichten darüber, sie haben seit langem liebe Nachbarn, ein italienisches älteres Ehepaar und die wiederum haben zwei erwachsene Söhne. Einer von denen, ein junger Fotograf, ist vor drei Wochen plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Und dann ging Thomas zu dessen Bruder, um ihm seine Anteilnahme auszudrücken. Und als sie sprachen, bedankte der sich noch für etwas anderes. Er sagte, danke, dass ihr das Licht auf eurer Terrasse in der Nacht angelassen habt, nachdem das passiert war. Und der Missionar verstand gar nicht, warum. Das war wohl zufällig passiert, hat das Rollo runtergemacht, war an den Schalter irgendwie gekommen. Rätselhaft. Und kurz darauf begegnen Thomas und Rebecca der Nachbarin selbst, dieser älteren Dame. Und sie sagt, ihr Lieben, danke für das Licht. Ich weiß, dass ihr für mich das Licht angelassen habt auf eurer Terrasse und das hat mich so ermutigt. Und dann endlich ist den beiden ein Licht aufgegangen. Und sie haben verstanden, im katholischen Italien zündet man eine Kerze für den Verstorbenen an. Und die Kerze symbolisiert die leuchtende Seele des Verstorbenen im Reich der Toten. Und sie schrieben, unser Herz ist schwer. Wie sehr brennt in uns der Wunsch, unseren geliebten Italienern eine echte Hoffnung weiterzugeben. Ein Licht, das nicht erlischt. Ein Licht, das nicht zufällig angelassen wurde. Das Licht, das das Dunkel in unseren Herzen erhellen will. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass jemand hier in San Sepolcro dieses Licht annimmt. Jesus, das Licht, das zum ewigen Leben führt, betet, dass wir Licht sind hier in San Sepolcro und dass wir mit unseren Nachbarn nochmal ganz ehrlich und klar über das wahre Licht reden können. Oder wie es in einem Lied aus dem 18. Jahrhundert heißt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Lass uns zu Jesus beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du das Licht bist, dass du das Licht der Welt bist, dass du dabei warst in diesen ersten Stunden unserer Welt, was wir uns mit unserem begrenzten Denken überhaupt nicht vorstellen können. Aber du warst dabei, du, der du von Ewigkeit her Sohn des allmächtigen Vaters bist. Und du hast dein Schöpferwort geredet, Herr. Und dann kam es so, wie dein Wort uns sagt. Und so danken wir dir, Herr, dass wir nicht verloren sind in dieser geschaffenen Welt. Und dass du dich nicht zurückgezogen hast nach der Schöpfung. Trotz unserer Schuld und trotz unserer Ignoranz und trotz unserer Gottlosigkeit und trotz unserer Selbstverliebtheit, sondern dass du geblieben bist auf der Matte dieser Welt, dass du diesen blauen Planeten mit deiner Gegenwart gewürdigt hast, Herr, und dass du immer noch da bist, dass wir, weil du auferstanden bist und lebst, dich anrufen dürfen und zu dir kommen dürfen, Herr, und dass du mit deinem Licht all unsere Finsternis erhellen willst. Alle Schuld vergeben, alle Not geborgen sein lassen willst unter deinem Schutz. Herr, dafür danken wir dir und hilf uns, unseren Zeitgenossen das deutlich zu machen und einfühlsam zu erklären, was das heißt, dass du wirklich der Schöpfer bist und unser Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.